Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. Es ist Montag, es ist noch keine 24 Stunden her, dass die Tour de France ihr Ende gefunden hat für dieses Jahr. Und darüber wollen wir sprechen, die Tour de France 2024. Und dafür begrüße ich am Mikrofon Felix und Christian, meine Redakteurskollegen. Ich bin der Moritz. Hallo zusammen.
Hallo, grüßt euch.
Hi Moritz.
Die Frage, die, glaube ich, nicht nur heute in unserer Redaktionskonferenz sofort aufpoppt, ist das möglich? Ist das zu krass? Was ist da schon wieder los gewesen? Pogacar gewinnt die Tour de France, nachdem er schon den Giro d'Italia mit fast 10 Minuten Vorsprung gewonnen hat, gewinnt er auch die Tour de France mit 6 Etappensiegen, der absolute Dominator. Deswegen die Frage, ist Pogacar zu dominant?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Habe ich zwischendurch gefragt, warum fährt er nicht auch noch die Vuelta? Ich meine, die würde wahrscheinlich auch noch im Vorbeigehen gewinnen. Ich meine, dann hätte er wirklich mal was Einzigartiges geschaffen. Schon beeindruckend, aber ich meine, da schwingt ja auch mal so dieser leicht latente Doping-Vorwurf ja immer irgendwie mit drin, wo wir natürlich uns tunlichst hüten sollten, irgendwas ganz kategorisch auszuschließen. Dafür ist einfach die Geschichte des Radsports zu lang. Andererseits muss man auch sagen, ja, solange nichts bewiesen ist, muss man das jetzt einfach mal so dahinstehen lassen. Und er hat ja jetzt auch, kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern er hat ja schon eine lange Karriere und auch in Jugendjahren war er schon gut. Also es ist jetzt nicht, dass irgendjemand völlig überraschend irgendwo auftaucht. Was genau wo passiert, weiß man natürlich nie, wie in keiner anderen Sportart. Von daher würde ich es jetzt einfach mal als beeindruckend abhandeln, ohne mich da aus dem Fenster lehnen zu wollen.
Ich glaube tatsächlich, dass er die Vuelta nicht fährt, weil er ansonsten Sorge hat, dass er keine weiteren Ziele mehr für seine Karriere noch irgendwie zurechtbekommt.
Heute noch gelesen, er will Weltmeister werden. Ich meine.
Das ist natürlich ein naheliegender Schritt. Hat es, glaube ich, 1987 zuletzt gegeben, dass einer Giro-Tour und Weltmeisterschaft in einem Jahr gewinnt. Felix, hast du die Tour de France dieses Jahr verfolgen können und uns sagen können, ach geil, das gucke ich völlig ohne Hintergedanken und völlig ohne Bauchschmerzen, dass da vielleicht irgendwas auch nicht mit rechten Dingen zugeht?
Ich habe tatsächlich im Vorfeld, ich weiß nicht, ob das einherging mit auch der Fußball-EM, so überhaupt kein Hype gespürt, bei mir persönlich überhaupt keinen Bock gehabt auf die Tour, weil tatsächlich auch hier mich so ein bisschen dieses ganze kommerzielle Drumherum mehr und mehr nervt. Klar, die Tour de France ist ursächlich dazu gegründet worden, Werbung zu machen. Trotzdem finde ich es teilweise schon ein bisschen krass, was da mittlerweile passiert. Ich hatte am Anfang überhaupt keinen Bezug in diesem Jahr. Ich war völlig überrascht, als ich dann mitbekommen habe im Nachhinein, dass die schon, ich glaube, auf der 4. Etappe über den Galibier gefahren sind. Das hatte ich gar nicht am Schirm, weil ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt habe. Im Nachhinein durch den persönlichen Kontakt, weil ich eine Etappe vor Ort war, hat sich's ein bisschen geändert. Dann hat einen die Euphorie doch wieder so ein bisschen gepackt. Aber insgesamt war es im Vergleich zu der Euphorie der früheren Jahre bei mir deutlich reduziert. Mhm. Ich fand, was ich gesehen habe, schon sehr dominant, was der Pogacar da geleistet hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht so, als hätten wir sowas nicht früher auch schon mal gesehen, was teilweise ein Contador abgezogen hat in seinen starken Jahren, was ein Froome auch geleistet hat in seinen guten Jahren. Das war ja ähnlich, wahrscheinlich auf einem anderen Niveau. Also das war eher das, was mich tierisch beeindruckt hat. Die Zeiten. Also gerade als ich gesehen habe, Galibier, was war das? 22 Minuten? Also bitte was? Wie soll das denn gehen? Und dann vergleichst du das mit dem, was die Jungs da früher hochgefahren sind. Mhm. Vielleicht sogar noch interessanter finde ich aber eher auch nicht nur, was die Spitzenleute fahren, sondern auch die dann hinten noch ins Ziel kommen, sind ja prozentual viel, viel schneller, als das früher der Fall war. Also das finde ich fast sogar noch interessanter, wie insgesamt diese Leistungsdichte nach oben gegangen ist oder die Performance. Also das ist schon Wahnsinn im Vergleich.
Jetzt hast du ganz viele Sachen schon angesprochen. Einmal, Du bist.
Können wir Schluss machen
jetzt? Ja, ne? Hör mal. Macht's gut. Also war eine runde Sache. Du hast gesagt, du bist tatsächlich selbst eine Etappe gefahren in diesem Jahr. Da wollen wir nachher drüber sprechen. Das war die 9. Etappe rund um Troyes, die Schotter-Etappe. Genau. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Du hast aber auch die Zeiten angesprochen und da habe ich tatsächlich mal ein paar zusammengetragen. Ganz konkret jetzt am Beispiel der Etappe zum Plateau de Bay in den Pyrenäen, die Pogacar gewonnen hat. Marco Pantani, der Letzte, der dieses Double geschafft hat aus Giro und Tour. Und da wissen wir ja definitiv, dass das, ja, ich sag mal, pharmazeutisch optimiert gewesen ist. Der ist 1998 auf diesen knapp 16 Kilometern 43,28 gefahren. Und Pogacar ist dieses Jahr 39,43 gefahren. Und das ist das eine. Und auch Remco Evenepoel zum Beispiel ist 42,35 gefahren. Also auch ja, nochmal eine knappe Minute schneller als Pantani. Und das sind natürlich schon, wenn man jetzt nur die Zeiten heranzieht, könnte man schon sagen, oh krass, also wenn die, von denen man weiß, damals ist noch ganz anders gefahren worden, die jagen da hinauf, jetzt sind sie aber nochmal viel schneller gefahren und angeblich sind aber alle sauber. Bei jemandem, der jetzt nicht so tief im Thema drin ist, ist ja eigentlich die naheliegende Reaktion, okay, da wurde gedopt. Aber sagen wir, es ist so oder es ist nicht so?
Nee, also ich hatte lustigerweise genau den Fall, sorry, Brunki, du kannst gleich inhaltlich antworten, aber ich hatte genau den Fall, als ich auf der Rückreise war von Frankreich, saß ich im Zug, habe an der Geschichte geschrieben über meine Teilnahme da an der Tour und mein Sitznachbar hat das wohl irgendwie mitbekommen und fragte dann hier, bist du beruflich irgendwie bei der Tour de France gewesen? Und kam dann darüber, selber Rennradfahrer, und meinte, aber das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Oder die Zeiten, die da fahren. Wie kannst du denn das erklären? Das war genau die Situation, ne? Also, und dann.
Also, wenn ich jetzt dann mal inhaltlich, also ich würde dann einwerfen, dass, was natürlich vielfach auch eingeworfen wird, dass du die Räder zum einen nicht miteinander vergleichen darfst. Ich meine, Pantani ist damals mit dem Alu-Bock hochgefahren. Ich glaube, von Aerodynamik hatten die so ein bisschen was gehört. Aber wenn man sich allein die Trikots anschaut, was die an Luftwiderstand hatten, irgendwelche niedrigen Felgen, also das ging schon mal gar nicht. Und auch, was sich trainingswissenschaftlich da getan hat, ich glaube, das ist schon, das sind Welten. Ich meine, mal den ganzen Ulle-Dokus halt auch gesehen, wenn da die Tourform hergestellt worden ist, dann kommt halt der Trainer und sagt, hey, heute fahren wir 200, wird nichts gegessen, nichts getrunken und dann gib ihm, so ungefähr. Das war dann so lang und ausdauernd, dass man das nicht dass da noch Potenzial drin gesteckt hätte. Sprich, wenn Pantani mit dem heutigen Training unterwegs gewesen wäre, dann hätte er sicherlich noch schneller fahren können. Also ich glaube, das sind schon einfach in den letzten, das ist ja 25 Jahre, einfach trainingswissenschaftlich, materialwissenschaftlich so viel passiert, auch was die Ernährung angeht zwischen den Etappen, in den Etappen. Ich meine, das wird ja heutzutage sowas von ausgewogen, ausbaldowert, wie viel Kohlenhydrate die brauchen, dass die genug haben, aber auch nicht zu viel, nicht zu wenig, dass die vor den Etappen weniger Ballaststoffe essen, damit sie einfach auch vom Körper her leichter sind. Also da ist ja so viel, was an Feintuning gemacht wird im völlig legalen Bereich. Und früher halt, ja komm, haust du was weiß ich was, die Nudeln vorher rein, wird schon irgendwas helfen. Ich glaube, deswegen das 1:1 zu vergleichen, finde ich immer schwierig. Ich meine, das heißt nicht, dass heute nichts genommen wird. Ich meine, dieser Graubereich wird, glaube ich, erfahrungsgemäß immer ausgelotet.
Fabian Wegmann hat das gestern so schön gesagt, während der Übertragung, zumindest die letzten Kilometer der drei schnellsten habe ich mir dann angeguckt, dann hat er irgendwann gesagt, so sinngemäß, wenn man heute mal mit den Trainern oder den sportlichen Leitern spricht, dann hört man schon heraus, dass die früher eigentlich trainingstechnisch und ernährungstechnisch alles falsch gemacht haben. Das fand ich sehr lustig.
Ja, also ich glaube schon, es ist ein Sammelsurium an vielen Kleinigkeiten, die dann in der Summe aber eben auch schon große Leistungssprünge gegenüber früher durchaus als plausibel erscheinen lassen, auch ohne Doping, genau. Und du hast die Aerodynamik erwähnt, was du nicht erwähnt hast, ist ja auch Rollwiderstand. Also es wird ja, was die Reifen angeht, das sind ja ganz andere Reifen, die heute gefahren werden. Die Laufräder sind auch nochmal komplett andere, auch eben aerodynamisch optimiert. Ich fand, man hat bei verschiedenen Etappen immer gesehen, dass die unmittelbar nach der Einfahrt, nach der Zielüberquerung, kriegen die irgendwas gereicht, irgendwelche Recovery-Shakes, die sie sofort zu sich nehmen. Da wird auf der Rolle erstmal runtergekühlt. Ich glaube, der Jonas Vingegaard hat sich ja sogar in diese Interviewzone nach seinem Etappensieg im Zentralmassiv hat er sich ja sogar in die Interviewzone den Rollentrainer reinstellen lassen und hat da dann quasi die Interviews auf der Rolle gegeben, weil er nicht diese Routine, die er hat, wirklich exakt nach einem ganz klaren Plan definiert die Regenerationsroutine durchzieht und da wird gegessen und da wird Fahrrad gefahren und da muss ich ein Interview geben. Ja, okay, aber dann wird das Interview halt eben auf dem Fahrrad gegeben. Natürlich hat man auch, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, gewisse, ja, tagesaktuelle Bedingungen ja auch. Also ich glaube, über diese Etappe am Plateau de Bay, über die wir jetzt gesprochen haben, herrschte auch ein sehr, sehr starker Rückenwind. Das sind natürlich auch Sachen, die man berücksichtigen muss. Und was ich mal gedacht habe, wo auch jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen wird, die Burschen, die jetzt fahren, das ist ja quasi die erste Generation, die mit diesen extremen Fortschritten in der Trainingswissenschaft und auch in der Ernährung und auch im Material ja schon groß geworden sind. Also die haben ja nicht angefangen, jetzt auf einmal so zu trainieren. Brunk, über dir kam das eben so ein bisschen durch. Also der hat ja schon, zum Beispiel Pogacar hat ja schon über die Jahre hinweg Leistungen gebracht und hat auch schon in den Jugend- und Juniorenklassen natürlich super Ergebnisse eingefahren. Aber das sind halt welche, die halt schon von relativ früher Jugend mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit zum Beispiel nach Watt trainiert haben, was es früher ja auch noch gar nicht gab. Und diese geplante, wirklich dieses optimierte Aufeinanderabstimmen von Belastung und Entlastung, also die über Jahre hinweg aufgebaut, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind, das ist vielleicht jetzt auch nochmal eine Sache, dass das eben jetzt die erste Generation ist, die das so auf die Straße bringt jetzt.
Das siehst du ja alleine auch schon an dem Fakt, wie früh die starken Leute mittlerweile ins Peloton kommen und wirklich in den Profiradsport aufrücken. Ich meine, Pogacar ist jetzt was, 24, 25, der ist in einem Alter, da hätte er vor 20 Jahren wahrscheinlich seine erste Tour gefahren, jetzt hat er 3 gewonnen schon. Also.
Ja, die sind ja alle so jung. Also ich meine, früher war man ja so ab 30 im Toursiegeralter. Das war ja sowas, was einen so ein bisschen damals, zumindest noch, als man noch jünger war, das beruhigt hat, okay, die besten Jahre kommen noch. Also mit 32, 33, da hat man jetzt die Erfahrung, dass man so eine Tour gewinnt. Ich weiß nicht, wie alt Cadel Evans war, als er die Tour jetzt das erste Mal gewonnen hat. Ich meine, dass so die Träger des weißen Trikots dann wirklich tatsächlich auch im Gesamtklassement vorne mit dabei waren. Das waren ja immer die Ausnahmen, wie Ulle, wie, ich glaube, Andy Schleck war auch in weiß nah am Gelben dran. Aber die anderen, die waren ja alle immer teils deutlich älter.
Naja, du siehst, Van Aert ist 29 und denkst schon, der wird aber auch nicht jünger. Und dann ist Roglic nächstes Jahr 36. Ob er dann nochmal um den Toursieg fährt, das ist schon früher. Früher war das anders. Mhm.
Also ich glaube, man kann festhalten, es ist eine sehr starke Dominanz da. Es ist, glaube ich, auch nicht falsch, mit einer gewissen mit einem gewissen Realismus vielleicht auch drauf zu gucken oder zumindest grundkritisch. Andererseits gilt aber natürlich auch im Zweifelsfall für den Angeklagten und wir wollen natürlich auch nicht die Faszination für diesen Sport irgendwie untergraben. Ich erinnere mich aber auch letztes Jahr nach diesem überwältigenden Erfolg im Zeitfahren von Vingegaard haben wir die gleiche Diskussion geführt oder wurde die gleiche Diskussion geführt über Vingegaard, als er im Zeitfahren auf einmal auf dieser 22 Kilometer oder relativ kurzen Bergzeitfahren in den Alpen Pogacar auf einmal 1:39 abgenommen hat, nachdem sie vorher ganz wenige Sekunden, über 2 Wochen lang wenige Sekunden nur auseinander lagen. Und da wurde die gleiche Diskussion geführt. Also vielleicht ist das auch ein Phänomen. Felix, du hast das ja eben auch so angedeutet. Ja, also irgendwie führt man diese Diskussion dann immer wieder, aber es ist auch nicht völlig ausgeschlossen, dass es alles mit rechten Dingen zugeht.
Ja, ich meine, wenn du gerade ansprichst, ich meine, das ist ja noch fast viel, viel beeindruckender als Pogacar. Ich meine, der Kerl ist im April, glaube ich, war es, im Baskenland gestürzt, war irgendwie mit Lungenquetschung und was weiß ich was alles.
Rippenbrüche, Schlüsselbein, alles.
Ja, also, auf jeden Fall alles andere als eine optimale Tourvorbereitung. Hat im Prinzip 6 Wochen zum Trainieren und ist quasi der mit Abstand eindeutig zweitstärkste. Ich meine, das zeigt ja auch, ich meine, das ist ja auch ein Leistungssprung, der auch beeindruckend ist, und ich glaube, der zeigt auch, was trainingstechnisch einfach möglich ist, in kürzerer Zeit auf ein einnehmbares Niveau zu kommen, wenn das grundsätzliche Talent da ist. Also ich meine, man weiß ja, Ulle hat irgendwie im Januar Schnupfen und dann war die Tour im Arsch, weil er halt irgendwie sein Programm nicht durchziehen konnte und irgendwie 2 Erkältungen hatte und dann war er komplett chancenlos und Vingegaard liegt halt eine Woche auf der Intensivstation fast und kann alles andere als richtig trainieren und ist halt trotzdem beeindruckender Zweiter. Also ich meine, das ist ja auch aller Ehren wert. Und
vor allem nimm Pogacar raus, dann reden wir jetzt wahrscheinlich drüber, wie dominant Vingegaard wieder war und dass er seine 4, 5 Etappen gewonnen hat, ne? Und wie er das gemacht hat. Also
von daher.
Gehen wir mal auf das Sportliche. Auch da war natürlich die Dominanz sehr, sehr groß. Hättet ihr euch gewünscht, dass es mehr Abwechslung gibt? Also war es trotzdem für euch eine spannende Tour, auch wenn dieses Jahr, ich meine, im letzten Jahr haben wir wirklich über Wochen diesen Sekundenpoker gesehen, bis dann Vingegaard in den Alpen erst durch das Zeitfahren, dann durch den Einbruch von Pogacar die Tour für sich entschieden hat. Aber dieses Jahr war es ja doch dann relativ früh die Tendenz zumindest klar. Aber war es für euch trotzdem spannend?
Ich meine, es hieß ja erst so, Vingegaard kommt dann in der 3. Woche, das war so in der ersten Tourwoche so dieses bisschen Geplänkel, sprich Pogacar wird abbauen, weil er den Giro schon in den Knochen hat und Vingegaard wird in der 3. Woche stärker, das war dann nicht so. Wobei ich ein bisschen Spannung habe ich schon vermisst, weil es auch so diese Ausreißergeschichten irgendwie weniger gab gefühlt, weil ich meine, es ging dann letzter Anstieg, die Ausreißer haben 2 Minuten Vorsprung, Pogacar gibt Gas und schießt halt das Ding ab und irgendwie diese langen Fluchten, die fehlten mir dann so ein bisschen. Das war tatsächlich in der letzten Woche, also wo man dann auch mitfiebert, deswegen so, könnten es vielleicht gerade schaffen irgendwie ich meine, das ist jeder Ausreißer, der dann eine Etappe gewinnt, siehe Victor Campanaz, das ist ja dann schon auch irgendwie so eine Story, once in a lifetime, Ausnahme, tatsächlich ja. Irgendwann mal eine Etappe abschließen, wo sich dann Träume und Sehnsüchte erfüllen. Das hat mir so ein bisschen, da hätte es ein paar mehr von geben können, meiner Meinung nach, weil ich jetzt nicht sagen muss, was er auch immer gesagt hat, Pogacar hätte Etappen herschenken sollen, sprich, der hätte nicht alles gewinnen müssen.
Findest du nicht? Also wenn er da ist, dann muss er auch gewinnen?
Also
wenn er vorne
Geschenke
ist,
verteilen, ich meine, klar, das heißt, wenn Ausreißer, der eine gewinnt gelb, dann lässt er dem anderen die Etappe, das mag sein, aber jetzt hier bei denen, wenn es um Sekunden geht und ich meine, bis zum letzten Zeitfahren kann halt noch alles passieren und da Sekunden herschenken, die man irgendwo hat, sehe ich als legitim an zu sagen, okay, ich fahre so schnell ich kann und wer seine Etappe gewinnen will, der soll mich gefälligst besiegen, also...
Interessant fand ich dabei halt nur, dass er halt auch wirklich jedes Mal angegriffen hat. Also meistens ist es ja so, da fährt jemand seinen Vorsprung raus, hat vielleicht seine 1, 2 Etappen und dann guckt er erstmal, was machen die anderen. Und wenn er dann wirklich gefordert wird, dann wird vielleicht reagiert, aber er ist ja eigentlich dann, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen ohne Not vorne weggefahren und hat sich teilweise die Etappen geholt. Also ich weiß nicht, ob ich es anders machen würde, wenn ich die Chance habe, mir die Etappen zu holen, warum nicht? Aber interessant fand ich es auf jeden Fall.
Ich würde mir wünschen, einmal mit Pogacars Beinen bei irgendeinem Rennen am Start zu stehen. Und ich meine, der Junge sagt ja immer, er hat Spaß am Radfahren. Ich meine, wenn ich so gut und überlegen bin, dann habe ich auch sehr viel Spaß am Radfahren. Ja.
Und ich meine, das schönste Beispiel war jetzt, ich glaube, war die 20. Etappe, ne? Also da mit Carapaz und Vingegaard zum Schluss noch zusammen ist. Vingegaard hat seine Etappe gewonnen. Warum soll er dem noch eine schenken?
Carapaz hatte auch seine Etappe gewonnen. Das war nämlich genau so eine Etappe, wo ich zum ersten Mal gedacht hätte, das wäre jetzt geil gewesen, wenn da wer anders gewonnen hätte. Zum Beispiel war ja Enric Maas bis 1,5 Kilometer vom Ziel halt noch dabei, wurde eingeholt mit Carapaz zusammen, konnte dann aber nicht mitfahren. Und ich habe mal geguckt, es waren 21 Etappen, wie immer. Es gab 12 verschiedene Etappensieger 6 bei Pogacar, jeweils 3 bei Gemay und Philipsen und dann einige, die halt Einzeletappen gewonnen haben. Insgesamt aber aus 12 Teams. Also wir haben 10 Teams, die einfach gar nichts gewonnen haben. Unter anderem Red Bull Bora Hansgrohe ist leer ausgegangen bei dieser Tour. Und da habe ich schon irgendwie gedacht, eben Enric Maas von Movistar an dem Tag sehr nah dran, aber eben doch nicht. Da habe ich schon gedacht irgendwie, wenn man bedenkt, wie wichtig die Tour de France ist, auch für den Fortbestand der Teams, für die einfach aus wirtschaftlicher Sicht auch, war das schon so ein, ja, war auch das sehr dominant. Also da hätte ich mir einfach gerade bei der 20. Etappe hätte ich mir einfach gewünscht, die sollen einfach 15 Minuten Vorsprung haben und es ist klar, von denen kommt der Etappensieger und dann, was der Pogacar hinten macht oder Vingegaard und Evenepoel, das ist einfach völlig wurscht, aber vorne gewinnt einfach ein anderes Gesicht. Das hätte ich mir tatsächlich einerseits als Fan und dann aber auch so von diesem ökonomischen Gesichtspunkt her für die Teams gewünscht.
Ich meine, was ich generell finde, würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt, ist natürlich eine ganz klare Folge von dem, was wir vorhin besprochen haben. Diese immer weitergehende Optimierung, dass wirklich alles durchdekliniert ist, alles durchgeplant ist und du im Prinzip millimetergenau weißt, wann was wie passiert. Also zumindest die Sportler wissen genau, wie viel Watt kann ich wie lange treten, wann breche ich ein. Wahrscheinlich wissen viele auch genau mittlerweile, wie es um ihre Konkurrenten steht, auf welchem Niveau die unterwegs sind und wie lange die welches Niveau halten können. Dass so dieses komplett überraschende Moment einfach gar nicht mehr da ist. Dieses, da fährt jetzt mal einer 20 Minuten weg und man hat vorhin nicht mit dem gerechnet und der wird einfach nicht mehr geholt. Solche Geschichten.
Also es gab ja schon in Ansätzen gab es sowas. Also ich fand, es fing ja genau so an mit einer Geschichte eigentlich für, ja, zum Träumen. Romain Bardet gewinnt die erste Etappe in einer völlig überraschenden Art und Weise, dass er da halt ewig vorm Ziel wegfährt, seinen noch viel länger schon vorne in der Ausreißergruppe positionierten Teamkollegen einholt und die halten sich dann gemeinsam das Peloton bis zur Ziellinie vom Leib.
Ganz knapp.
Auch ganz knapp, aber Bardet gewinnt. Bardet holt dieses gelbe Trikot zum ersten Mal in seiner Karriere. Das fand ich mega. Aber so Sachen gab es natürlich nicht so oft.
Ja, aber da komme ich mit meinem Punkt. Ich meine, das ist ja Stichwort die reichen und dominanten Teams. Mhm. Die können sich halt leisten, einfach eine viel stärkere Mannschaft herbeizuholen. Ich meine, das hat man jetzt bei UAE gesehen. War früher bei Jumbo genauso. Ich meine, UAE, die haben Nils Polit, der irgendwie die Mordszugmaschine ist. Dann kommt noch ein Ayuso und ein Almeida. Die können halt einfach auch so eine Etappe viel besser kontrollieren und den Abstand viel kleiner halten. Ich meine, wenn du früher irgendwie ein, zwei gute Fahrer hast, die schaffen es halt nicht, irgendwie den Abstand so gering zu halten, dass du auf der Schlussanstieg noch die Chance hast, die wieder einzuholen. Und die sind halt einfach vom Potenzial, da sind halt außer Pogacar 7 andere, die wirklich Vollgas geben können und das auch zig Tage hintereinander. Früher hieß es, ja, okay, wenn du zu früh das gelbe Trikot hast, dann muss deine Mannschaft zu früh arbeiten, dann sind die quasi in der dritten Woche alle platt und du kannst das Rennen nicht mehr kontrollieren. Das ist ja in dem Sinne gar nicht mehr so. Letztes Jahr war es bei Jumbo so, da hat der Wout van Aert alles zugefahren mit seinem Team. Also das ist, und Roglic und wie sie alle heißen, einfach die Kontrolle über das Rennen ist einfach noch viel, viel stärker und viel größer geworden, trotz nicht mehr 9 Fahrer, sondern nur noch 8. Aber das hat ja dann am Ende keine Auswirkungen. Mhm. Also die waren ja trotzdem bockstark allesamt.
Gibt es den einen Moment von euch oder vielleicht mehrere Momente, wo ihr sagt, boah, das war Tour de France 2024 für mich so, boah, Emotion pur?
Ich meine, den Bardet fand ich schon ziemlich cool, weil ich da echt weiß, dass ich vom Fernseher sagte, und hoffentlich kriegen sie den jetzt nicht noch irgendwie 150 Meter vom Ziel, dass sie ihn dann nur noch einholen, weil der Vorsprung ja schon schmolz. Zweiter Punkt ist natürlich ganz klar Cavendish mit seinem, ich weiß ja nicht, wie sie ihm den Etappensieg, ob sie ihm nicht doch hergeschenkt haben, komm hier, mach, es ist für die Geschichte gut, jedes Team, was ihn gewinnen lässt, kriegt noch einen Huni drauf und fertig ist die Laube.
Ach, so sah es aber nicht aus. Ich glaube, die waren schon, da hatten sie schon das Messer zwischen den Zähnen alle.
Aber ich meine, er hat es dann tatsächlich geschafft. Ich meine, vor allem, wie er dann auf den ersten Etappen irgendwie gerade so im Zeitlimit drin geblieben ist und mit Magen, was weiß ich was, hat ja jeder irgendwie gesehen. Und wie er sich dann tatsächlich auch was ich noch mindestens so beeindruckend fand, ist, dass er dann die Tour auch wirklich zu Ende gefahren ist. Ich meine, es hieß ja, okay, dann vor den letzten Alpenetappen, letztes Zeitfahren, sprich die Sprinter haben in den letzten 4 Tagen nichts mehr zu holen, sondern nur noch ein bisschen zu leiden. Mhm. Und aber er ist zu Ende gefahren, sogar auf dem allerletzten Platz mit der roten Laterne ins Ziel. Fand ich dann schon irgendwie, aber er hat es halt durchgezogen.
Also fand ich echt stark. Das fand ich auch, muss ich auch sagen, es gab diese eine, ich glaube, das war diese ganz krasse Etappe mit den 3 2000ern nach Isola 2000, wo er ins Ziel kommt und, ja, sagen wir mal vorsichtig, gar nicht mehr so gut aussieht. Also wo er wirklich absolut fertig war. Und also das fand ich sehr, sehr krass, wie er da ins Ziel gekommen ist. Und es heißt ja, dass am Tag nach dem Etappensieg von Cavendish, womit er dann den alleinigen Rekord hatte, Geraint Thomas am Start vollkommen perplex gewesen ist, als er Cavendish gesehen hat. Er gedacht hat, er hört halt sofort auf.
Naja, Cavendish hat ja auch schon gesagt, so, hey, Leute, mit meinem Körperbau werdet keine Radprofis mehr. Die Rennen sind nicht mehr so wie früher, dass man irgendwie die Sprintetappen hat und die anderen kommt man irgendwie so gemütlich im Gruppetto irgendwie ins Ziel und alles easy, sondern ich glaube, der musste schon ordentlich beißen zwischendurch. Mhm.
Ja, aber dann hören die Leute ja auch langsam auf. Wir haben Thibaut Pinot letztes Jahr, der aufgehört hat, der ja auch so ein Herzfahrer war, sage ich mal. Cavendish, jetzt dieses Jahr noch Bardet, Simon Geschke, das ist ja so diese ganze Generation. Ja, ich bin gespannt, wie Radsport und Radrennen sich auch in den nächsten Jahren verändern werden, wenn es eben so ist, wie du ja schon gesagt hast, Brunki, dass man das sehr genau plant und weiß, wie lang kann ich, wie lang können die anderen, was macht mein Team, wie halten wir die, also auf dieses überraschende Element und dieses nicht planbare Element und dieses, ich nehme jetzt mein Herz in die Hand und hau alles raus, auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht. Ich hoffe, dass uns das auch trotz allem erhalten bleibt.
Ich meine, diese Diskussion gibt es ja schon seit Sky Ineos, dass die gesagt haben, die haben den Radsport mit ihren Wattmessern quasi getötet, weil die wussten, okay, Anstieg so und so lang, vorne fährt der 10 Minuten, dann fährt der 10 Minuten jeweils so viel Watt. Wenn einer attackiert, scheißegal, ihr wisst, das kann er nicht durchhalten, den holen wir wieder ein. Mhm. Und dann auf den letzten 500 Metern macht Froome dann seine 10, 20, 30 Sekunden raus und das reicht. Das war ja schon irgendwie, von daher ist ja Pogacar durch seine Angriffslust, die ja auch kritisiert worden ist, ja schon auch irgendwie so ein gewisses anarchisches Element, weil der einfach sagt, ich habe Bock auf Angriff und ich meine, ich weiß nicht, ob sein Team immer genau weiß, wo er jetzt angreift. Manchmal sagt das ja vorher und dann passiert es tatsächlich genau an der Stelle. Ob das bei so einer Tour-Etappe dann wirklich so planbar ist, weiß ich nicht bei ihm oder ob das nicht auch so ein bisschen aus dem Instinkt herauskommt und sagt, okay, ich habe das Gefühl, die anderen, die sind gerade am struggeln und ich probiere es halt einfach jetzt mal.
Na, bei der einen Etappe hat er ja sogar gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ja, also, ja. Es kam dann irgendwie über ihn und dann ist er halt gegangen.
Felix, wenn du einmal zuckst, dann muss er halt auch durchhalten.
Felix, wie ist bei dir? Gab's bei dir den einen Moment oder war das doch tatsächlich auch deine eigene Tour de France-Etappe, die du gefahren bist?
Also jetzt tatsächlich gar nicht so sehr, bei mir standen gar nicht so sehr die sportlichen Momente im Vordergrund, sondern wenn, dann war es eher landschaftlicher Natur. Also für mich ist ohnehin fast die Landschaft eher der Star dieser Rundfahrt. Und wenn ich dann halt sehe, wie die über Galibier oder Tourmalet fahren und du dieses, oh, ich will da auch hin, ich will da auch mal wieder hin hast. Mhm. Und von daher war mein Highlight eigentlich die Cime de la Bonnette, weil da war ich noch nie. Das sah so unfassbar geil aus, wie sie da durch diesen Naturpark gefahren sind. Und das war, da hatte ich ganz, ganz stark wieder diesen Drang, ich will sofort jetzt dahin. Das kenn ich. Und selber da hoch und vor allem da runterfahren. Also das war wirklich eher bei mir im Vordergrund. Und ja, klar, persönlich mit dabei zu sein, so Strecken abfahren zu können. Und speziell, wenn dann halt auch die Fans schon am Streckenrand stehen und alle schon durchdrehen, das ist natürlich auch.
Dann erzähl da gerne mal drüber. Ihr seid die 9. Etappe gefahren, die Schotter-Etappe rund um Troyes. Und am Tag des Rennens selbst, also so wie du gerade schon gesagt hast, da ist alles schon aufgebaut. Da sind die die Zielbogen, die ganzen Werbebanner, die Absperrung und die Fans, ist alles schon da.
Genau, also wir sind nicht rund um Troyes gefahren, sondern wir sind die letzten gut 60 Kilometer gefahren der Etappe, die letzten 8 Gravel-Sektoren, die da an dem Tag, an diesem historischen Tag auf dem Programm standen. Das war eine Aktion gemeinsam mit Shimano. Die haben das genutzt, um ihre neue Gravel-Schaltgruppe, die GXDI2, vorzustellen, beziehungsweise vorgestellt haben sie schon, aber zum ersten Mal gab es die Gelegenheit, die zu fahren. Die sind ja Toursponsor und in dem Rahmen gibt es dann so spezielle Angebote von der ASO, das heißt das Inside Tour de France heißt das dann, wo du dann ja halt so ein Special Treatment bekommst. Das ist teilweise schon ein bisschen over the top, aber es macht schon Spaß und genau, wir fahren dann halt, wir sind in dem Fall die letzten 60 Kilometer gefahren, die Strecke war gesperrt, es durften eigentlich zumindest auf die Gravel-Sektoren auch niemand mehr sonst drauf, auf den Straßen waren schon noch auch andere Leute unterwegs, aber da waren wir im Prinzip alleine. Viele Fans standen schon am Streckenrand und die feuern dann natürlich auch schon an, denn die haben ja nichts zu tun. Die warten darauf, dass das Peloton kommt und nehmen sich jede Abwechslung raus, die da kommt und feuern dich an, jubeln dich an. Und das ist ohnehin auch so ein bisschen das, was es für mich ausmacht, diese Begeisterung in dem ganzen Land. Also es ist ja wirklich jedes Dorf, durch das du kommst, jeder Marktplatz, jedes Haus, jeder Garten, alles ist geschmückt. Überall stehen die Leute, winken mit ihren Fähnchen, jubeln, haben ihre Trikots an, schreien dir zu, alle sind gut gelaunt, also das ist schon Wahnsinn, würde ich in Deutschland auch gerne sehen, sowas. Mhm. Und dann da durchzufahren, gibt dir natürlich auch Gänsehaut und führt auch dazu, dass du automatisch schnell fahren musst. Also ich bin ja tatsächlich gerade auf dem Gravelbike eigentlich überhaupt kein Freund des allzu schnellen Radfahrens, aber da ist halt wirklich so, speziell in den Gravel-Segmenten, sobald die gestartet haben, musstest du bis zum Ende des Segments Vollgas geben.
Wie wild waren die eigentlich? Also das war mal eine Skala von 0 bis, keine Ahnung, Wald von Arenberg. Ich meine, da war ja vorher ordentlich.
Das ist natürlich immer eine Interpretations- und Ansichtssache, ne? Auch davon, was du selber persönlich unter Gravel verstehst. Wenn ich mir überlege, als wir angefangen haben und es eher noch in dem Allroad-Aspekt damals in Roadbike beschrieben haben, vor 5, 6, 7 Jahren, da war es ja eher, okay, du fährst auf der Straße, kannst aber auch mal über so einen gut geschotterten Feldweg fahren. Und mittlerweile geht es für viele ja eher in die Richtung, naja, du kannst auch mal diesen Single Trail runterfahren und vielleicht brauchst du auch ein bisschen Federweg, denn es wird ruppiger. Da ist die Spreizung im Gravel-Bereich selber ja mittlerweile sehr, sehr groß. Das war hier jetzt aber gar nicht so. Also alles, was wir da gefahren sind, war sehr, sehr feiner Schotter. Das meiste war auch flach. Es ging einmal einen kürzeren Anstieg hoch, wo dann die Leute natürlich auch standen, die Fans standen und gejubelt haben. Aber das war weder großartig technisch und auch nicht besonders anspruchsvoll vom Untergrund her. Also das meiste war feiner Schotter. Spannend wäre es sicherlich geworden, wenn es geregnet hätte vorher. Also wenn es noch ein bisschen matschig, rutschig, schlammig gewesen wäre. Aber das gab es da alles gar nicht. Also und man sieht es ja auch daran, wir sind mit Gravelbikes gefahren. Ich war mit dem Cannondale's Topzone Carbon unterwegs, das ja sogar ein bisschen Federung hat hinten. Und 45 mm breiten Gravelreifen. Aber die Profis, die sind ja alle auf 32 mm Rennradreifen gefahren. Also das war ja das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass sie breitere Reifen mit ein bisschen weniger Druck aufgezogen haben. Und wir hatten sogar einen Guide, war bei uns dabei, der war mit 23 mm Reifen und 8 Bar unterwegs. Krass. Der hatte ja nicht viel Spaß dabei, das muss man, glaube ich, schon auch dazu sagen. Ging aber auch. Mhm. Ja, und im Endeffekt hat das dann, diese Begeisterung mitzubekommen, bei mir dann halt schon auch dazu geführt, dass ich mir dann danach ein paar Etappen im Fernsehen, zwar nicht live, aber zumindest dann die Zusammenfassung oder das Real Life noch angeguckt habe, weil so ein bisschen packt es einen dann ja doch wieder. Mhm.
Was sind das für Emotionen da, wenn man da durchfährt?
Ja, also wie gesagt, ne, wenn die Leute dich da anfeuern, das pusht dich einfach. Du rufst einmal natürlich zurück, jubelst zurück, bist dankbar und kriegst aber halt einfach so ein Kick und muss dann Gas geben. Also ich meine, das sieht man ja auch bei vielen Profis. Mhm. Die reagieren zwar teilweise ganz unterschiedlich, aber wenn du mal da in die Gesichter guckst, wenn die zum Beispiel durch diese engen Menschenmassen fahren, manche haben ja ein breites Grinsen im Gesicht, weil die das einfach geil finden, wie die da gepusht werden. Mhm. Und es ist natürlich nicht die gleiche Intensität. Es ist noch nicht ganz so viel los und die Leute drehen jetzt nicht ganz so durch, wenn ich da vorbeifahre, wie wenn Pogacar und Co. kommen. Aber es ist schon geil.
Ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied zwischen denjenigen, die vorne um den Etappensieg rumfahren und dann die, was man meiner Meinung nach viel zu selten sieht, so das Gruppetto, wenn das da hochfährt. Ich meine, da kriegt man ja ab und zu mal auf Social Media irgendwelche Clips zu sehen, wo dann irgendwelche Leute anhalten. Ich meine, früher hat man gesehen, die dann noch irgendwie Alp DS hoch noch ein Bierchen mit reinkippen, weil irgendwie...
Haben wir auch bekommen. Wir haben auch Bier Spaß in die Hand gedrückt bekommen vom
Wegesrand. Ganz arg
dafür. Aber das ist den Leuten ja völlig egal, ne? Also ob da der Erste oder der Letzte. Der Letzte wird ja sogar noch am meisten gefeiert eigentlich. Aber auch alle zwischendurch. Also klar, ihre lokalen Nationalhelden sowieso. Und dann hast du ja immer auch diese Grüppchen, weiß ich nicht, die Kolumbianer sind immer stark und stehen da und feiern ihre Landleute und feuern die an. Aber generell, das ist ja auch so schön, es feuert jeder jeden an. Also es ist ja jetzt eigentlich eine absolute Ausnahme, dass jemand nicht angefeuert wird, sondern vielleicht sogar ausgebuht oder so, sondern eigentlich ist es ein großes Fest und alle werden gefeiert und für ihre Leistungen da honoriert.
Ja, an dieser Stelle möchte ich eine Sache nochmal sagen. Und zwar wurde ja in diesem Jahr bei der Fußball-Europameisterschaft wurde ja dieses Lied von den Holländern links, rechts, das wurde ja unglaublich gefeiert, weil diese Fanmassen in Orange von links nach rechts hüpfen. Aber wir wissen ja schließlich alle, dass es das schon am Galibier gegeben hat, vor vielen Jahren. Das heißt, eigentlich sind die Radsportfans schon seit vielen Jahren also, mit diesem Lied unterwegs.
Tatsächlich ist es ja so, wie gesagt, ich empfehle das unbedingt, sowas mal zu erleben, einfach mal dahin zu fahren, sich das anzugucken.
Als normaler Zuschauer jetzt, meinst du?
Genau, als Zuschauer, du hast schon das Gefühl, okay, das ist ganz cool, dass da ein paar Radprofis durchfahren, aber so immens wichtig ist es eigentlich nicht. Die Feier findet drumherum statt. Also Stunden vorher und auch noch danach. Das ist schon.
Also von meinem
Tour de France. Das Rennen ist der Anlass, aber die Feier ist eigentlich.
Von meinem Tour de France-Besuch letztes Jahr würde ich auch sagen, dass diese Werbekarawane, die da durchfährt, einen unglaublichen Stellenwert hat für das Ereignis Tour de France, also für die Leute auch. Also es hat sowas von Karneval irgendwie und weiß nicht, Straßenfest und ganz viele sind verkleidet und alle wollen irgendwie was zugeschmissen haben. Es hat auch ein bisschen was tatsächlich so von Szenen, die man halt so vom Fußball kennt, wenn da alle zusammen irgendwie jubeln und schreien und hüpfen und tanzen irgendwie. Und es ist tatsächlich so, hinterher kommen dann auch die Fahrradfahrer, das stimmt, es gehört da auch irgendwie dazu, ist auch cool, ist aber gemessen an dem Gesamterlebnis von auch vom Zeitfaktor alleine her der kleinste Teil.
Ja, ich meine, so mal das Pech hat nicht im Schlussanstieg zu stehen, wo sich dann das Peloton über eine halbe Stunde hinzieht, dann rauschen die ja innerhalb von 10 Sekunden durch. Also, ich weiß, meine Tourbesuche, das war dann meistens so, okay, dann kommt die Spitzengruppe, dann ist irgendwie 3-4 Minuten nix, wo dann irgendwie noch ein paar Motorräder durchbrausen, irgendwann kommt's Hauptfeld und dann hast du vielleicht noch 2-3 Fahrer, die irgendwie in Flaschen sammeln waren oder was weiß ich was. Und dann war's das. Also der rein sportliche Teil ist jetzt, wenn du, wie gesagt, nicht das Glück hast, irgendwie an der Bergetappe stehen zu können. Mhm. Echt kurz, aber trotzdem irgendwie das Erlebnis ist schon.
Die schon einen nennen es Pech, die anderen nennen es Vorbereitung.
Felix, wie ist das, nachdem du es jetzt gefahren bist, gehört so eine Schotter-Etappe, gehört das in so eine Tour de France rein oder auch diese Kopfsteinpflaster-Etappen, die es in den letzten Jahren ja immer mal wieder gegeben hat? Oder ist das zu viel des Guten? Ist das drüber? Ist es die Tour de France
eigentlich? Ach, schwierig. Auf der einen Seite habe ich ja eigentlich persönlich so den Ansatz, dass diese Gravel-Bike-Vibes eigentlich nicht wirklich zum Rennsport passen. Mhm. Also ich bin auch nach wie vor kein großer Fan von Gravel-Bike-Rennen. Auf der anderen Seite, historisch betrachtet, früher war genau das die Tour de France. Ne? Da gab es ja kaum andere Straßen. Da ist man über genau solche Wege über die Pyrenäen gefahren. Mhm. Und spätestens, wenn du die Bilder siehst, also die waren einfach so genial, diese Bilder zu sehen im Fernsehen auch nachher, dass es alleine dafür schon das wert war, fand ich. Und natürlich das Thema, sollte die Tour de France nicht wirklich der kompletteste Fahrer gewinnen?
Der auch sowas dann können muss.
Genau, denn das ist ja schon ein ganz wesentlicher Aspekt. Da kommt es ja nicht mehr nur auf, ich kann so schnell wie möglich fahren, so viel Watt wie möglich aufs Pedal bringen, sondern da brauchst du schon auch noch mal ein bisschen eine andere Fahrtechnik. Und wenn du das nie gemacht hast, also ich habe das selber gemerkt, als wir unterwegs waren, da waren einige dabei in unserer Gruppe, die waren richtig schnell, aber sobald es mal um so eine 90-Grad-Kurve ging, haben die unfassbar viel Zeit verloren und sind dann da so rumgeeiert, weil sie nicht genau wussten, wie soll ich mich jetzt auf diesem losen Untergrund verhalten. Mhm. Ja, also das macht ja auch schon viel aus.
Ja, ich finde auch, dass die Tour halt Abwechslung bringen muss. Also immer nur dasselbe. Ich meine, so wie man das so im Kopf hat von früher, okay, die erste Woche war eigentlich Massensprint, dann ging es Pyrenäen, Alpen oder andersrum. Und dann zwischendurch vielleicht einen Zeitfahren und das war's. Also ich finde so ein bisschen Abwechslung, die ist halt einfach das Salz in der Suppe. Mhm. Also, ich meine, klar, es soll nicht zu extrem sein, aber ich meine, dieser alte Satz von, man kann einem schlechten Tag die Tour verlieren, der gilt ja so oder so. Mhm. Ich meine, klar, Kopfsteinpflaster ist besonders, Gravel ist besonders, kann, wie gesagt, wenn du gesagt hast, wenn es vorher geregnet hätte, könnte auch nochmal besonders werden, aber ich finde, das gehört halt einfach auch dazu. Auf jeden Fall.
Sprechen wir mal, jetzt fiel gerade schon das Wort Sturz, das tut mir zwar leid, das sagen zu müssen, aber sprechen wir mal über Red Bull Bora Hansgrohe und Primož Roglič. Wir haben intern ja so ein kleines Tippspiel auch gehabt für die Tour de France, wie es läuft, und erstaunlich oft wurde gesagt, Roglič und Bora Hansgrohe, so groß die Sympathien auch sind, aber der wird leider wegen Sturz ausscheiden. Und es war leider tatsächlich so, obwohl er in dem Fall konkret der Sturz, der ihn dann die Teilnahme gekostet hat, eigentlich gar nichts dafür konnte, weil er abgeräumt wurde. Aber für Red Bull Bora Hansgrohe muss man schon sagen, enttäuschende Tour, oder?
Ja, definitiv. Also ich finde, das ist mein ständiges Pech ist Unvermögen, heißt es ja so schön. Und wenn es halt jemanden ständig irgendwie erwischt, dann muss man da tatsächlich auch eine Frage stellen, ob das nicht auch irgendwo dann doch irgendwo an ihm liegt, an falscher Positionierung. Ich meine, der war ja auch vor seinem Sturz schon irgendwie so ein bisschen nicht ganz auf der Höhe der Zeit, wenn es dann drum ging. Also deswegen, also ich bin auch mehr als skeptisch, ob jetzt die das nächstes Jahr nochmal versuchen, weil ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ich meine, danach war dann halt auch von Vlasov ist ja vorher, glaube ich, krankheitsbedingt ausgeschieden.
Nee, der ist auch gestürzt. Ist gestürzt auf dem Schotter.
Auf der Gravel-Etappe.
Auf der Gravel-Etappe. Ah,
okay. Aber nicht auf dem Schotter, oder? Ich glaube, der ist auf dem Asphaltstück in den Graben gekachelt.
Ja, auf jeden Fall. Nee, also jeden Fall. Alleine, dass er mit Knöchelbruch das dann noch zu Ende gefahren ist, die Etappe. Und ich glaube ja auch sogar ohne Zeitverlust. Durchaus beeindruckend. Aber das nur am Rande.
Ja, aber danach war halt dann auch dass sie dann Etappenjäger gehabt hätten. Ich glaube, in der letzten Woche hat es dann Hindley 2-3 Mal versucht, dass der eine Ausreißergruppe war, aber konnte auch nie irgendwie den Ausgang um einen Etappensieg irgendwie reingreifen. Der war dann immer vorher früh relativ weg und der Rest, da war halt dann einfach, kam nichts mehr. Und das, also für die Ansprüche und die Ziele, die sie haben, schon eher enttäuschend, finde ich. Aber ich meine, genauso Ineos, die waren ja auch mal das Team überhaupt, und da kam ja Kwiatkowski, glaube ich, ist einmal Dritter geworden, als er mit den Ausreißern als Campanaz die Etappe gewonnen hat. Aber auch sonst, Carlos Rodriguez war ja auch teilweise hoch gehandelt, aber für ganz vorne hat es halt dann doch nicht ganz gereicht.
Da war dann auch ich glaube, die Top-10-Platzierung, also die ist schon aller Ehren wert. Ich glaube, es ist ja sogar Best of the Rest, alles, was nicht UAE oder eben die drei Großen sind. Aber es ist natürlich, klar, mit entsprechendem Abstand hat jetzt nicht um den Toursieg mitfahren können natürlich. Und für die Ansprüche und genau wie du sagst, die Vergangenheit von Ineos, wie sie die Rundfahrten geprägt haben, die Dominanz der früheren Zeiten, die ist auf jeden Fall für den Moment zumindest mal vorbei.
Ja, auch die Präsenz nicht. Also ich meine, wie gesagt, die eine Ausreißer-Etappe, sonst waren sie halt immer irgendwie in diesem Favoritenfeld irgendwie hinten mit dran. Mal knapp mit drin oder mal kurz vorm Ziel dann noch abreißen lassen und irgendwie 10, 20 Sekunden verloren, aber halt in keiner Form irgendwie ein Faktor im Rennen, meiner Meinung nach.
Ja, ist natürlich auch schwierig. Also ich hätte nichts dagegen, wenn ich in der Rolle gewesen wäre, die auf einem Leistungsniveau von Ineos mitzufahren, da wäre ich schon zufrieden. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht der Anspruch von Ineos sein, genauso wenig wie es jetzt der Anspruch von Red Bull Bora Hansgrohe war, dass die Tour so läuft, wie sie gelaufen ist. Was sagt ihr, wie sieht's aus bei den Deutschen? Die deutsche Bilanz?
Auch eher durchwachsen. Ich meine, gesagt, mein angesprochener Nils Pullet hat sich, glaube ich, war meiner Meinung nach der von allen am präsenteste, den tatsächlich am häufigsten gesehen hast. Ich meine, Ackermann, glaube ich, dreimal Dritter geworden bei den Sprints, aber dafür, dass er jetzt das erste Mal tatsächlich nach langen, langen Jahren bei der Tour am Start war, hat er es halt leider auch nicht geschafft.
Ja, aber ich muss sagen, Ackermann ist super gefahren. Also wirklich erste Tour de France Teilnahme und nach Jahren, wo es bei ihm ja auch nicht so gut zusammenlief, was natürlich auch mit der Psyche einiges macht, da ist er toll gefahren, fand ich. Ihm hätte ich wirklich hier mal so ein bisschen das Quäntchen Glück irgendwo noch gegönnt. Dann hätte es ja auch auf jeden Fall geklappt. Leistungsmäßig war das ja auf jeden Fall da. Für mich auch der stärkste Sprinter an der Schotter-Etappe, eindeutig. Dem gönne ich auf jeden Fall, würde ich sehr gönnen, dass er wiederkommen darf, dass sein Team ihn wieder mitnimmt und dass es irgendwann auch mal klappt.
Ja, ich meine, die anderen waren jetzt auch in Ausreißer-Etappen nicht so präsent, wie es schon in früheren Jahren mal der Fall war. Da hatten wir immer so ein dass der ein oder andere tatsächlich in meiner Gruppe dabei war. Und Georg Zimmermann habe ich nicht gesehen.
Hatte natürlich auch
eine. Es war natürlich auch so ein bisschen schade. Ja. Das war natürlich auch so ein bisschen schade, alleine schon durch den Job, den Pollitt jetzt machen musste. Ne? In den letzten Jahren war der jeden Tag eine Ausreißergruppe gefühlt dabei. Ne? Und ich glaube, er hätte jetzt auch das, was er da gemacht hat, noch 3 Wochen so weitermachen können, bis zum vorletzten Berg vorne Tempobolzen. Aber dadurch fehlte er natürlich in diesen spektakulären Vorstößen.
Andererseits muss
ich jetzt mal interessant sagen, gefunden.
Pollitt ist jetzt Tour de France Sieger. Also das muss man ja auch mal sagen. Er hat also als Team haben sie die Teamwertung gewonnen und er war einer der Helfer einfach von Pogacar, hat mit Pogacar die Tour de France gewonnen und das ist ja auch die Frage. Das wäre jetzt mal eine interessante Frage, die wir Nils Pollitt stellen müssen. Was ihn eigentlich was eigentlich dann mehr Spaß macht oder faszinierender ist, welche Erfahrung das ist, halt selber persönlich die Etappe zu gewinnen, wie er es ja einmal geschafft hat, oder halt in diesen Ausreißergruppen drin zu sein oder Teil eines großen Ganzen zu sein, was das ganze Ding halt dann tatsächlich am Ende auch abschießt.
Ich glaube, ich kann dir sagen, was ich finanziell mehr rentiert auf jeden Fall. Hat er eigentlich irgendwie mal eine Auszeichnung bekommen? Ist er mal kämpferischster Fahrer geworden oder sowas? Nix.
Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, gesamtkämpferischst ist ja Carapaz geworden. Mhm. Der da
durch. Aber interessant fände ich es, ich meine, das ist ja schon ein Vieh, ne? Pollitt mit seiner Größe und seiner Masse, wie der da dann den Tourmalet da hochballert. Fände ich interessant mal zu sehen, wenn mal rein hypothetisch das Team für ihn fahren würde, was dann so drin wäre.
Ja, aber das ist vielleicht ja auch wieder so eine Kopfsache dann, dass du ganz anders so ein Ding hochfahren kannst, wenn du weißt, meine Ziellinie ist jetzt halt nicht bei Kilometer 178, wo die Etappe zu Ende ist, sondern meine Ziellinie ist bei Kilometer 100, wo nämlich der und der Berg ist. Und da haue ich alles raus bis dahin und erfülle meine Aufgabe fürs Team.
Trotzdem muss er ja noch mit Anstand ins Ziel kommen.
Also. Ja, aber dann kannst du halt die Beine hochlegen. Ich meine, du hast ja meistens dann schon entsprechend Vorsprung aufs Gruppetto und dann finde ich es immer sehr beeindruckend, wenn du wirklich siehst, wenn okay, jetzt Motor aus und jetzt wird dann quasi nur in Hobbyfahrertempo erstmal ins Ziel gerollt. Ich meine, die sind immer noch schneller als unser Eins, aber das ist schon, glaube ich, echt in der Tat vom Kopf anders so. Ich weiß, okay, ich muss nicht und wenn ich morgen nicht mehr so dolle drauf bin, ist auch nicht so schlimm. Ich darf mir nicht 3 Wochen lang keinen schlechten Tag erlauben. Ich meine, das war ja auch dieses Jahr eigentlich relativ, wo du unser Tippspiel ansprachst. Mhm. Ich bin ja davon ausgegangen, dass Evenepoel halt einen Tag hat, wo er irgendwie eingeht und irgendwie nicht mithalten kann. Und das hat er mich eines Besseren belehrt. Ich meine, das gab es ja dann auch nicht. Ich meine, die hatten alle, zumindest mal die Top-Fahrer, eigentlich ihr Niveau gehalten. Da gab es keinen, wie es ja früher manchmal so einen Adam-Simon-Yates-Tag gab, irgendwie eigentlich immer ganz gut dabei. Und einen wurde dann irgendwie eine Stunde kassieren und dann komplett aus dem Topfeld rausfliegen. Die haben da alle, spricht wahrscheinlich auch für die Ernährung, Regeneration und so weiter und so fort, die Fortschritte, die es da gibt,
ja,
dass diese Tage vielleicht seltener geworden sind. Könnte sein.
Evenepoel letztes Jahr bei der Spanien-Rundfahrt ja genau das passiert ist. Also er war auf einem absoluten Top-Niveau und hat dann eben einen ganz schwarzen Tag gehabt, ist aus der Gesamtwertung rausgefallen, hat dann hinterher aber wieder Etappen gewonnen. Und da hatte er ja die gleichen Erkenntnisse und Fähigkeiten und Ernährungsberatung und so weiter, Regeneration.
Das war seine erste Grand Tour damals, oder?
Nee, er hatte ja das Jahr davor. Er hat ja schon mal gewonnen, die Spanien-Rundfahrt. Also der ist, muss ich sagen, eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass er eben dieses Niveau, was er bei der Spanien-Rundfahrt jetzt anderthalb Mal, sagen wir es mal, gehabt hat, dass er das jetzt auch bei der Frankreich-Rundfahrt auf größter Bühne eben so durchziehen konnte. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und das ist natürlich, würde ich sagen, auch ein Tipp für die Zukunft. Man weiß nicht, wie Pogacar und Vingegaard jetzt weiterfahren werden. Vingegaard hat ja schon zumindest gesagt, dass die Tour de France für ihn schon über allem steht. Das heißt, ich glaube, dass er auch in den nächsten Jahren dort vor allen Dingen angreifen wird. Aber Pogacar hat zum Beispiel schon gesagt, dass er auch die Spanien-Rundfahrt mal gewinnen will. Insofern, vielleicht ergeben sich da durchaus für Evenepoel ja auch mal die Möglichkeit, irgendwo anzutreten und dann auch was abzuschießen. Oder wenn er sich halt eben so weiterentwickelt, wie jetzt zuletzt, dass er vielleicht auch irgendwann mal konkurrenzfähig ist mit Pogacar und Vingegaard. Also, ich meine, er ist Dritter geworden, das ist mega, aber es war schon auch doch dann, wenn es richtig zur Sache ging, war er doch auch derjenige, wo man gemerkt hat, okay, der wird es jetzt wahrscheinlich nicht abschießen, das Ding.
Wobei Pogacar traue ich ja sogar tatsächlich doch noch zu, dass er ähnlich wie auf den Etappen, wo er dann sagt, ach, jetzt habe ich angegriffen, dabei wollte ich das eigentlich gar nicht, dass er dann doch irgendwie in Spanien am Start steht auf einmal und so, huch, na, wie komme ich denn hier hin?
Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Was wünscht ihr euch für die nächste Tour?
Ach, ich weiß nicht, wir hatten ja, ich glaube, letztes Jahr dann irgendwann, hey, das wird eine Megatour mit Vingegaard, Pogacar, Evenepoel und Roglic, sozusagen die Big Four, sozusagen auf einem Niveau, die sich dann tatsächlich um die Sekunden betteln. Mhm. Und so ein Zweikampf auf Augenhöhe, wo mal der eine gewinnt, mal der andere, das finde ich schon, oder am besten noch drei, also dass es nicht nur zwei sind, die sich irgendwie gegenseitig belauern müssen. Also wenn es dann nur so drei sind und okay, der eine fährt und dann gucken die anderen beiden sich an, einfach, dass sagen wir, dieses taktische Element noch ein bisschen stärker rauskommt. Das wäre, fände ich schon nochmal mega, wenn es einfach so ein bisschen, noch ein bisschen mehr Fahrer auf einem Top-Niveau sind, wo man sagt, okay, die belauern sich und wer geht jetzt womit und wer teilt seine Kräfte besser ein, wer attackiert am cleversten. Das finde ich irgendwie nochmal mega mäßig. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob es dahin kommt, weil ich glaube, die beiden da vorne, die sind schon auf einem Level und ich sehe im Moment niemanden, der da in kürzerer Zeit irgendwie wieder reinschießen oder aufschließen könnte. Aber man weiß ja nie, vielleicht taucht hier noch jemand auf. Und natürlich fände ich es megamäßig, wenn es tatsächlich nochmal jemanden aus Deutschland gäbe, der irgendwie zumindest mal ansatzweise da ein bisschen Richtung Top Ten schnuppern kann. Weil irgendwie gefühlt ist es ja Buchmann ist davon relativ weit weg.
Ja, da ist natürlich jetzt Kemner, auch viel im Umbruch. Kemner wechselt, verlässt Red Bull, Bora, Hans Grohe, Maximilian Schachmann verlässt die Mannschaft. Gerüchten zufolge ist ja Remco Evenepoel da vielleicht eine Zukunftsoption.
Aber ein deutscher Top-10-Fahrer, der halt schon irgendwie nochmal so für den Radsport in Deutschland, ich meine, der ist jetzt nicht da niederliegend, das ist ja,
gab schon schlecht
sonntags unterwegs ist, keineswegs der Fall, aber so ein Fahrer, die ein bisschen prägenderen Einfluss, ich meine, Geschke war halt schon ikonisch, der hat jetzt auch dann gesagt, das war's. Und dann fehlen mir halt so die Etappenjäger von einem Vogt, vom Degenkorb in seinen besten Jahren, die dann irgendwie auch mal so eine Fluchtetappe abschießen können. Also da hoffe ich mal auf Georg Zimmermann, Lennart Kemner, wenn er dann ein neues Team findet, wo er dann auch fahren kann. Mhm. Ist ja dann immer die Frage, wo geht er hin und welche Rolle kriegt er da? Wird er ein Wasserträger? Hat er Chance, irgendwie mal eine GC, eine Grand Tour auf Gesamtklassement zu fahren? Kann er das zeigen? Kann er das bestätigen? Es war ja auch beim Giro dann die Frage, macht mehr Spaß, versuchen, eine Etappe abzuschießen oder irgendwie durch defensive Fahrweise irgendwie Gesamtklassement abzusichern. Aber mein Top 7 beim Giro ist halt in Deutschland nichts wert. Also
leider nicht, ja.
Deswegen, also Podium fände ich schon irgendwie mal ganz cool, wenn es da irgendwie was sich täte.
Felix, was wünschst du dir?
Ich wünsche mir gar nicht so viel. Ich freue mich vor allem auf die Champs-Élysées und die Tour d'Honneur und den Sprint zum großen Finale der Tour. Das hat mir schon gefehlt gestern.
Ja, ungewohntes Ende gestern in Nizza aufgrund der Olympischen Spiele, eben nicht in Paris. Aber ansonsten bist du wunschlos glücklich.
Wie gesagt, das generelle Interesse hat sich ein wenig verschoben. Von daher, ja. Also es darf gerne spannender werden. Es darf gerne auch an der letzten Bergetappe, am letzten Berg entschieden werden und knapp sein. Aber das wünscht man sich ja eigentlich jedes Jahr, oder?
Ja, ich würde mir noch mal einen Etappenstart oder ein Grand Départ in Deutschland wünschen. Dazu müssen wir noch den einen oder anderen Etappenankunft, sei es in Freiburg, sei es in Stuttgart, sei es in Saarbrücken, wo es das schon überall mal gab, einfach weil es nochmal ein bisschen den Blick nochmal verstärkt. Das finde ich auch nochmal mega spannend. Oder keine Ahnung, München, was weiß ich. Ich meine, es gäbe ja durchaus Kandidaten, wo man mal einen schönen Grand Départ veranstalten könnte.
Wenn es kein Grand Départ ist, dann zumindest mal wieder eine Ankunft oder Etappen auf deutschem Boden. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, ja.
Genau.
Das wird, glaube ich, aber nächstes Jahr nichts. So viel können wir sagen.
Aber dann hoffen wir auf die Zukunft und sagen vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Rückblick auf die Tour de France 2024. Schreibt uns gerne, wie ihr die Tour de France empfunden habt, wie ihr die starke Dominanz von Pogacar empfunden habt und worauf ihr euch vielleicht freut in künftigen Jahren und den künftigen Austragungen der Tour de France. Wenn ihr Geschichten lesen wollt übers Rennradfahren, dann sei euch die Roadbike empfohlen, die gerade am Kiosk liegt, nicht mit einem Frankreich-Schwerpunkt, aber mit einem Italien-Schwerpunkt, nämlich dem mythischen Stif Sajoch und zahlreichen Geschichten zu diesem doch sehr, sehr schönen Alpenpass, wie ich finde. Als kleinen Gruß auch an Felix. Natürlich gibt es auch ein Gravelbike-Magazin. Auch das könnt ihr am Kiosk käuflich erwerben. Und darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Macht's gut, bleibt sturzfrei. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, wieder im Podcast Faszination Rennrad, dem Podcast vom Roadbike-Magazin. Vielen Dank und bis dann.
Macht's gut.
Und jetzt geht Radfahren. Tschüss.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.